Hallihallo und herzlich willkommen zur neuen Eddard-Folge. Heute habe ich wieder die liebe Sonja bei mir.
Hallo!
Wir sind jetzt bereits beim 5. Eddard-Kapitel angekommen. Sonja, was sagst du denn zur neuen Folge?
Zum neuen Kapitel? Ja, mal gucken, wie die neue Folge wird. Wir hoffen, wir tun unser Bestes. Aber ich finde so ein bisschen nett, gibt uns dieses Mal irgendwie so den Columbo. Also er geht ja so durch, so eine Frage noch. Ne? Also er ist ja so irgendwie auf Mission rauszufinden, was ist mit Lord Arryn passiert. Und ja, da begleiten wir uns jetzt durch verschiedene Befragungen.
Genau. Und ich merke, du bist heute wieder auf dem besten Wege, einige Fandoms wieder einzubauen in die Folge.
Aber mal sehen, das passiert ja immer mehr so spontan, ne? Also die fliegen ja permanent durch mein Hirn und eine der zahlreichen Stimmen sagt dann immer, das musst du sagen.
Genau, also das Kapitel fand ich relativ kurz auch wieder. 10 Seiten sind das bei mir.
Ja.
Und es passiert ja auch eigentlich nicht allzu viel. Also Eddard hat erst ein Gespräch mit Master Picel, dann trifft er kurz auf Arya und dann eben noch auf Kleinfinger.
Ja. Aber, sagen wir mal so, was er da so hört, erfährt, bringt ihn schon ins Grübeln.
Also das Kapitel beginnt ja damit, dass Ned von Master Picel eben erfahren möchte, was mit der vorherigen Hand, nämlich John Arryn, geschehen ist. Und er besucht ihn dann in seinen Gemächern oder was auch immer. Und er wird auch eigentlich ganz nett von ihm willkommen geheißen, mit kalter Milch, mit Honig und Datteln und Persimonen gibt es als Erfrischung. Das ist übrigens sowas ähnliches wie eine Kaki, musste ich einmal nachgucken, weil ich kannte das gar nicht.
Habe ich auch nachgeguckt, der Unterschied ist, Persimonen sind oval und Kaki sind rund.
Genau.
Ja, das habe ich eben genau auch nachgeguckt. Das ist auch, ich glaube, die einzigste Markierung auf der Seite, die ich habe. und er bietet eben Milch mit Honig an, weil er Wein nicht mehr so gut verträgt. Ja, ansonsten, Ned ist halt brutal heiß. Also es ist richtig eklig, schwitzeschweißmäßig. Also es scheint auch ziemlich so feuchtwarmes Klima zu sein dort.
Und Picel spricht dann auch irgendwie das Sprichwort an, dass das letzte Jahr im Sommer das heißeste sein soll. Und da habe ich mich dann auch nochmal gefragt, wie das mit den Sommer- und Winterzeiten in Westeros funktioniert. Ich glaube, das hatte ich mich schon mal in der ersten Folge, als ich mit Rebecca aufgenommen habe, habe ich mich das schon mal gefragt. Und dann habe ich jetzt mal nachgeschaut. Es ist halt wirklich so, dass eben die, nicht wie bei uns, dass wir in einem Jahr alle 4 Jahreszeiten haben, sondern bei denen gibt es dann eben eine Sommerzeit oder eine Winterzeit, die dann eben mehrere Jahre dauern kann. Genauso wie es auch einen Frühling und einen Herbst geben kann, der eine längere Zeit dauert.
Ja, genau. Also so kenne ich das auch. Und dass eben die Sommer in der Regel nicht also kein Jahrzehnt dauern. Und dann eben die Winter hofft man halt, dass sie schnell vorbeigehen. Weil natürlich, man kann sich vorstellen, wenn man mal 3-4 Jahre Winter hast, da wächst ja auch nicht viel. Und ich meine, Wintergemüse, ne, irgendwann, das muss ja auch irgendwie bestäubt werden oder sonst was. Ich glaube, ich frage mich dann immer, wie die das machen, ne, wenn du so Dauerwinter hast und alle Insekten und Tierchen schlafen gehen, was machst du dann?
Ja, ich stelle es mir auch sehr schwierig vor. Du kannst ja dann halt, ja, wie gesagt, du kannst ja nichts anbauen. Also muss man dann im Sommer eben eine sehr, sehr gute Ernte haben, um eben die Vorräte dann anzulegen, ne, für den Winter.
Aber sag mal, selbst wenn die jetzt einkochen, ne? Also, du kannst nicht alles so lange haltbar machen. Und dann hast du ja irgendwann nur noch irgendwie eingesalzenen Fisch, ein paar eingekochte Kirschen und. Ja, gut, Eier hast du, Hühner funktionieren, Milch funktioniert. Aber klar, aber für die Hühner brauchst du ja irgendwelche Körner, du musst die ja irgendwie füttern.
Ja.
Und Korn konntest du damals ja auch nur eine gewisse Zeit lagern, wenn das irgendwie feucht wird oder dann irgendwelche Pilze bekommt, dann tötest du ja dein ganzes Viech.
Ja.
Also stelle ich mir kompliziert vor.
Ich stelle es mir auch sehr schwierig vor. Aber es gibt wohl Prophezeiungen für einen ewigen Sommer, der niemals endet.
Ja, wobei ich das wahrscheinlich halt eher in die Ecke der Mythen stellen würde.
Ja, das denke ich auch. Wahrscheinlich, um auch die Leute dann so ein bisschen bei Laune zu halten und hoffnungsvoll zu stimmen in schweren Wintern. Dass es eben irgendwann, dass sich alles gelohnt hat, die ganze Schufterei, weil es irgendwann einen ewigen Sommer gibt.
Er erzählt ja dann, wie in seiner Jugend, ne, auch, also in Pucelles Jugend, als er noch neu in der Zitadelle war und so, es eben Sommer gab, die noch viel heißer waren wie der jetzige. Und dann gab es eben auch einen kurzen Herbst und ganz langen Winter und auch furchtbare Hitze und so. Und aber er erinnert sich zurück, heißes Sommer mit süßen Melonen, Pfirsichen, Granatäpfeln, Mohnblüten. Da war ich ein junger Mann und schmiedete noch an meiner Kette und so, ne? Und auch so, wie er mit dem Mädchen umgeht, was ihm da die Getränke bringt, ne, diese honiggesüßte Milch, für die Ned sich dann entschieden hat, da denke ich auch immer so,
Ja, das war auch mein Gedanke. Also man merkt, er wünscht sich vielleicht auch diese Zeit, in der er so ein junger Bursche war, die guten alten Zeiten irgendwie zurück. Und er sagt dann ja auch süßes Kind und das ist irgendwie unangenehm, ne?
Ja, also es hat wirklich so eine Ekelkomponente.
Ja, finde ich auch. Aber irgendwie passt es dann, finde ich, auch zu ihm, dass er so diese Milch serviert und Ned die einfach viel zu süß findet. Also weil das passt so zu seinem Auftreten, wie er sich auch ausdrückt. Er drückt sich sehr blumig aus und holt weit aus und hört sich auch, glaube ich, gerne reden von den alten Zeiten und den alten Geschichten und was er erlebt hat und so. Und dann passt das irgendwie ganz gut zu ihm, finde ich.
Ja, also er wirkt auch so ein bisschen, ja, selbstverliebt ist vielleicht
das falsche
Wort, aber schon so, weißt du, so auf so eine Art so, ja, ich bin ja der alte weiße Mann hier und so. Und
ja, er ist ja auch wirklich schon sehr alt, muss man sagen.
Ja, aber er wirkt halt, also auf mich eher so aalglatt, schmierig, eklig alt. So lustkreismäßig, also irgendwie.
Nee, und er hat ja sogar den König Malka miterlebt. Und da spricht er ja davon, dass der Sommer des König Malkas noch heißer war oder so. Er regierte nämlich vor circa 80 bis 70 Jahre vor den Ereignissen des Buches. Und dann habe ich mal nachgeschaut nach ihm. Also nach König Malka folgte dann Aegon Targaryen der Fünfte und der wurde auch der Unwahrscheinliche genannt, weil er nämlich der vierte Sohn eines vierten Sohnes war. Finde ich irgendwie entspannt. So, und dieser wiederum war dann der Großvater vom Irrenkönig. Also nach ihm kamen noch drei Targaryen-Könige und das zeigt ja auch, dass er wirklich, wirklich schon alt sein muss, ne? Also wenn er das aktiv miterlebt.
Man schätzt ihn hier, glaube ich, auf 86. Das heißt, in Melkas Sommer muss er noch ziemlich klein gewesen sein.
Ja, genau, also so, ich weiß nicht, ein Kind halt einfach noch, ne?
Ja, also vielleicht, ja, 8 oder so, roundabout. Eben, also, aber wie wir mitgekriegt haben, da sind die ja schon ziemlich umtriebig. Also im Sinne von schon in irgendwelchen, also ich kann mir vorstellen, dass der vielleicht auch schon da in der Zitadelle mit der Ausbildung angefangen hat in dem Alter.
Ja, ich weiß nicht genau, wie die Ausbildung da funktioniert, aber es kann durchaus sein. Also wenn von vornherein irgendwie feststand, dass er jetzt da ein Master wird, dann kann es ja auch sein, dass die schon in der Kindheit anfängt, die Ausbildung.
Ja, also wer mehr weiß, hier wieder den Aufruf für die Faktengeber, wo wir jetzt beim Reden drauf gekommen sind und noch nicht recherchiert haben. Vielleicht hat jemand von euch Lust und sagt uns bis zur nächsten Folge, wann wird denn die Ausbildung in der Zitadelle begonnen? Ja, eben, also er erzählt ja auch in dem Gespräch nochmal, wie viele Könige er schon gedient hat und da merkt man ja eben auch, also aber eben, da sagt er ja, dass er König Maker ist da ja nicht drunter. Das heißt, da hat er noch nicht gedient. Da war er vermutlich noch ein Kind, den hat er nur erlebt.
Ja.
Und dann fängt Ned halt an, mal so ein bisschen aufs Thema zu kommen, weswegen er eigentlich da ist. Beziehungsweise Master Pucelle merkt selber, ne, dass er so ein bisschen abschweift vom Thema. Und sagt, ja, also sie waren ja wegen Lord Arryn hier. Aber er erzählt ihm dann halt, ja, also Lord Arryn, der hat schon längere Zeit nicht mehr so, da ging es dem nicht mehr so gut. Also die Last, die Hand des Königs zu sein, die lag schon sehr schwer auf seinen Schultern. Er war, also im Prinzip auch optisch, ne, also man hat nach vorne gebeugt, ne, die Schultern sind ihm nach vorne eingefallen. Das gibt kein gutes Bild von ihm ab.
Genau, und er beschreibt ihn als melancholisch und müde. Und neben den Sorgen, die man eben als Hand hat, spricht dann Pucelle auch noch an, dass sein Sohn ja sehr kränklich war und seine Frau, also Lisa, relativ ängstlich und dass ihn das eben auch bedrückt hat.
Ja, ich denke, er geht halt auch er spricht halt auch an, dass Lisa ihn wahrscheinlich nicht mehr so irgendwie unterstützt hat oder so. Ja, dass sie ja ständig dann eher, oh, unser Kind ist krank und hilf mir und mach und tu. Und er, glaube ich, auch so ein bisschen zerrissen war zwischen seiner Aufgabe für Robert und seiner Aufgabe als Familienvater oder Ehemann. Und ich glaube, er wurde da an beiden Seiten sehr gefordert und das hat ihn natürlich ziemlich fertig gemacht.
Genau, das kann auch sehr gut sein. Und an dem Tag, an dem er krank geworden ist, wollte John Arryn eben ein bestimmtes Buch haben. Danach hatte er dann plötzlich große Schmerzen und konnte dann nicht mehr aufstehen.
Genau, und Master Colomon, das ist wohl zumindest wie der Arzt, oder?
Nee, ich glaube, es ist ja der Master aus dem Haus Arryn, also quasi aus dem eigenen Haushalt von John.
Okay, dann ist das Johns eigener Arzt, okay. Der hielt es halt für eine Magengrippe. Erstmal. Also. Und er glaubt halt dadurch, dass er seinen Wein immer kühlt, dass ihm das halt auf Magen geschlagen hat. Ne? Die Hitze mit dem kalten Wein im Magen, das kann ja zu Magenkrämpfen führen und vermutlich wäre das Problem.
Ja, genau. Und dann hat Master, was sagst du? Ist eigentlich Master, ne?
Master.
Ja, genau. Dann hat Master Coleman, wollte halt John Arryn entschlacken mit Pfeffersaft unter anderem. Und da hat Pucelle dann eingegriffen und ihn weggeschickt. Und das muss ich sagen, fand ich ein bisschen erstaunlich, dass Pucelle, ich meine, der ist zwar auch im Rat und der ist wahrscheinlich auch der oberste Master da, aber nichtsdestotrotz ist ja der eigene Master, den man vielleicht auch schon ewig, obwohl der ist ja noch relativ jung, aber aus dem eigenen Haushalt, ich weiß nicht, ob ich, da ist vielleicht eher das Vertrauen da, weißt du? Das finde ich dann erstaunlich, dass Pucelle auch so die Macht hat, den wegzuschicken.
Ja, also das hat mich auch erstaunt. Was halt die Art ist, ist ja, er erzählt es ja nicht so von sich aus, sondern nett prägt ja auch so nach, so, ich habe gehört, ihr hättet Master Coleman fortgeschickt. Und erst dann kommt er mit den Details, ja, der wollte ihn entschlacken und ich hatte das Gefühl, das würde ihn umbringen und so. Und deswegen habe ich ihn weggeschickt. Und ja, das ist nett, glaube ich, alles ein bisschen seltsam. Der wundert sich, glaube ich, auch, warum eher den Hausarzt wegschickt, ne?
Mhm. Ja, und dann bringt Pucelle ja auch noch so ein Argument, die Jugend versteht die Gebrechlichkeit eines älteren Körpers oft nicht. Was ich eigentlich für vollkommenen Blödsinn halte. Ich meine, natürlich schwer zu vergleichen, aber man hat ja heutzutage auch ganz junge Ärzte, die behandeln ja trotzdem alte Menschen. Also das ist ja nur weil man es selbst nicht erlebt hat, du musst ja auch nicht jede Krankheit selbst erlebt haben, um helfen zu können, ne?
Ja, also ich denke auch, das ist so ein Vorschub-Argument. Weil er, glaube ich, jetzt schon merkt, der Pucelle, dass Ned schon sich nicht so abwimmeln lässt. Und der lässt sich auch nicht von irgendwelchen netten Wortplänkeleien von dem abbringen, was er eigentlich wissen will.
Ja. Genau.
Ne, also er fragt dann ja auch ganz gezielt, hat Lord Arryn euch während seinen letzten Stunden noch etwas gesagt? Und er sagt dann, ja, also der hat mehrmals nach Robert gerufen, aber ob das jetzt sein Sohn war, den er gemeint hat, oder den König, das weiß er nicht. Lady Lisa, also seine Frau, hat ihm halt nicht erlaubt, das Kind nochmal zu sehen. Das sollte die Krankenstube nicht betreten, falls das was Ansteckendes ist. Der König ist gekommen und saß bei ihm am Bett und hat sich wirklich richtig große Sorgen gemacht und hat gehofft, dass er ihm irgendwie helfen kann. Und sagt eben auch, König Roberts Liebe für seinen Ziehvater war kaum zu übersehen. Und Ned hakt halt immer weiter nach, ne?
Und dann sieht man ja auch, dass, das sagt ja Pycelle selber, seine Liebe war nicht zu übersehen, aber ja, also das ist dann auch wieder so Roberts Art, irgendwie, glaube ich, jemanden aufheitern zu wollen oder seine Liebe auch zu zeigen. Immer er redet ja gerne über die vergangenen Geschichten, die man zusammen erlebt hat und so, er redet ja auch nicht so über Probleme oft, sondern er genießt ja gern die schönen Seiten des Lebens und so hat er dann auch eben versucht, die Lebensgeister von John Arryn nochmal zu wecken.
Ja, er hat eben versucht, ob er ihn irgendwie aufmuntern kann oder sonst irgendwas, um ihm Lebenswille zu geben. Aber ja, und dann sagt, und Ned fragt halt wieder nach, war da nix, keine letzten Worte. Und dann sagt eben Pycelle, als ich gesehen habe, dass das nichts mehr wird, also dass er nur noch leiden wird wahrscheinlich und sterben wird, habe ich ihm Mohnblumensaft gegeben, um ihn zu erlösen. Ne? Und bevor er dann die Augen zugemacht hat, hat er dem König und seiner Gattin etwas geflüstert. Also er denkt den Segen für seinen Sohn. Die Saat ist stark, hat er gesagt. Am Ende war nicht mehr zu verstehen, was er von sich gab. Und dann hat er die Augen geschlossen und kein Wort mehr gesagt.
Aber er ist ja gestorben dann erst am nächsten Morgen, ne? Also er ist halt eingeschlafen, aber wirklich gestorben erst am nächsten Morgen. Ja. Und ist nicht, Saat ist stark, ist das nicht irgendwie auch ein Spruch von irgendeinem Haus in Westeros? Oder verwechsel ich das gerade?
Nee.
Nee, das war Wir säen nicht, ne?
Genau.
Von den, genau, ja. So war das.
Genau, nein. Ned fragt dann eben nach, hattet ihr das Gefühl, dass an Lord Arryns Tod irgendwas unnatürlich war? Und dann unnatürlich? Und dann fängt Pycelle ja so an zu flüstern und so. Und auf irgendeine Art und Weise ist ja der Tod die natürlichste Sache von allen, Lord Eddard, ne?
Es ist bei ihm halt immer dieses Herumgerede. Also jeder Fall ist anders und jeder Fall ist gleich. Und es erinnert mich so ein bisschen an halt einen Politiker, der viel erzählt und weit ausholt, aber am Ende gar nicht die gestellte Frage beantwortet. So redet er irgendwie.
Genau, wir reden komplett um den heißen Brei rum, ne? Und man merkt, glaube ich, auch so, also wenn ich mir das Gespräch so vorstelle, habe ich so das Gefühl, so innerlich denkt Ned, oh Mann, Junge.
Halt den Mund bitte, beantworte einfach meine Frage.
Genau, kurz und knapp, nur die Fakten, 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 Fakten. Und dann sagt er eben, habt ihr das schon mal bei jemandem gesehen, ne? Und dann, ja, 40 Jahre bin ich Großmäster, ich habe dem Targaryen gedient und dem Targaryen und dessen Vater und König Robert und überhaupt, ne, und zählt dann die ganzen Namen auf. Ich habe mehr Krankheiten gesehen als sonst was, ne, aber das war nicht ungewöhnlicher als jeder andere. Und du denkst, ja, Junge, ungewöhnlich oder nicht ungewöhnlich? Ja oder nein?
Aber aufs Wesentliche jetzt zurück.
Und dann Dann sagt halt Ned, ja, aber seine Frau sieht das anders. Und dann fängt Großmeister Pistell natürlich an. Ich meine, er hat ja schon so, er wirkt ja sonst so ein bisschen frauenfeindlich. Frauenfeindlich im Sinne von Frauen im Bett hat er wahrscheinlich ganz gerne, aber Meinungen von Frauen sind nicht so sein Ding, glaube ich.
Ja, also darüber hinaus halt wahrscheinlich einfach nicht viel wert, ne? Also dafür ist es gut genug. Aber ja, das war's dann halt auch.
Und er sagt dann natürlich, also er spricht jetzt nicht wirklich schlecht über sie im Sinne von, dass er jetzt irgendwie sagt, ach, die spinnt doch, sondern er verpackt es ganz schön, ne? Ja, also sie ist bestimmt in Trauer und das verwirrt den Verstand und ihre Fehlgeburten und der Tod ihres Gatten, also was kann man von der Frau mehr erwarten, als dass die durchdreht?
Wobei er sagt ja auch, dass so ein Schicksalsschlag selbst für einen sehr starken Verstand und einen starken Menschen schon schwer ist und das war sie ja sowieso nie. Ne? Also er spricht ja schon irgendwie schlecht von ihr und macht sie schlecht.
Ja, das stimmt. Aber Ned will endlich zum Punkt kommen. Er fragt dann eben, also sind sich sicher, dass er keiner plötzlichen Krankheit erlegen ist. Dann sagt Pussell, ja, das denke ich, aber was soll es denn sonst gewesen sein? Und dann sagt Ned, Gift. Ne?
Mhm.
Und jetzt kommt so ein bisschen innerliche Bewegung in Pussell, ne?
Mhm. Das ist ihm unangenehm.
Ja, also ich denke, der Kommissar Columbo Ned, ja, der wird jetzt auch so ein bisschen, der merkt es so ein bisschen. Also ich glaube, er kann ganz gut lesen, dass Pussell, also wie Pussell auf diese Sachen, die er sagt, auch reagiert. Ist ja immer nicht so wichtig unbedingt, was die Leute, die man befragt, sagen, sondern wie sie auf manche Dinge, die man sagt, reagieren. Ne? Und Ned ist ja nicht doof. Und er fängt eben wieder an, ja, wir sind ja nicht in den freien Städten. Und jetzt hat Pussell gemerkt, oh, das könnte gefährlich werden. Und jetzt fängt er an. Hier, schließlich hat er ihm ja den Saft gegeben, nicht, dass er jetzt irgendwie in Bedrängnis kommt. Also suchen wir gleich mal einen neuen Schuldigen, ja. Das ist doch eigentlich in den freien Städten an der Tagesordnung, ne? Und die Giftmischer und so. Aber hier,
ja, wer gar kommt nicht. Daher, ne?
Ja, genau. Und wer kommt denn daher, ne?
Und er gibt ja auch noch den Tipp, das sind ja, weil dann Ned ja auch sagt, das ist ja die Waffe der Frauen.
Ja.
Und es ist ja nicht nur laut Pussell die Waffe der Frauen, sondern eben auch der Memmen und der Eunuchen. Und wir wissen ja, dass Varys ein Eunuch ist.
Ja, und aus den freien Städten kommt.
Ja, also genau, er versucht das schon in eine Richtung zu drehen irgendwie.
Ja, also im Comic wäre jetzt so, weißt du, so ein Leuchtsignal, ne? Wie so in Las Vegas so mit einem Pfeil auf Varys, so, der da, guck mal.
Er winkt mit dem Zaun. Nicht nur den Zaunpfeil, sondern mit dem Zaun.
Genau, da wird der ganze Zaun ausgepackt. Und falls Ned es jetzt immer noch nicht geschnallt hat, schiebt er ja noch hinterher. Lord Varys wurde als Sklave in Lys geboren. Wusstet ihr das? Vertraut nicht auf Spinnen, my Lord.
Ja, genau.
Aber ich finde, wenn jemand immer gleich irgendwie Schuldige präsentiert, das finde ich immer noch am verdächtigsten. Aber Ned weiß natürlich auch, dass die Sachen über Varys und ja, ich meine, Varys ist ihm auch nicht geheuer, ne? Also das ist ja einer, der mit dem Ned überhaupt nicht kann von der Art her, ne? Der ist, haben wir ja schon festgestellt, wo sie sich im Ratssaal begegnet sind.
Ja.
Und jetzt packt halt Ned endgültig den Columbo aus, ne? So mit dem klassischen, eins noch. Ich wäre daran interessiert, mir das Buch anzusehen, das ihr John an jenem Tag entliehen habt, bevor er krank wurde.
Genau. Und das klingt aber, Pussell, das wird ihn nicht so interessieren, weil das scheinbar einfach nur ein relativ langweiliges Buch ist über die Stammbäume der Häuser, ne? Nicht der Könige, sondern allgemein der Häuser.
Denke ich, werden mal die ganzen großen Häuser sein, ja.
Ja, also wobei ich muss sagen, ich finde sowas immer richtig spannend. Ich mag ja auch total gerne so Geschichte und interessiere mich dafür immer. Für mich wäre das gar nicht so langweilig, dieses Buch.
Nee, für mich auch nicht. Ich fand es auch immer spannend. Und dann heiratet der aus Frankreich, einer aus Spanien und dann der mit dem und der mit jenem. Und ach, die gehen nicht, weil da ist einer Protestant und die und der. Ich fand das auch immer spannend.
Genau, und eigentlich sind auch alle, wenn man es jetzt auf die europäischen Königshäuser bezieht, eigentlich eine große Familie. Und mittlerweile dürfen ja auch mal Bürgerliche da einheiraten, aber wenn man sich das so anguckt über die Geschichte, das war ja eigentlich eine große Familie, die sich immer wieder gegenseitig geheiratet hat, ne?
Ja, also Fun Fact, ne? Wenn man es so sieht, ist das gesamte englische Königshaus deutsch. Weil Königin Victoria, die ja nachher, sag ich mal, alle ihre Nachfahren etc. auf die Throne Europas verteilt hat, aber Königin Victoria war Deutsche und ihr Mann ebenfalls. Somit daraus entstand ja die komplette Windsor-Linie. Die haben sich ja nur im Ersten Weltkrieg umbenannt, weil zu Sachsen-Coburg-Gotha klingt halt nicht so gut, wenn Gotha-Bomber über London stehen und Bomben abwerfen, dann sollte das Königshaus nicht den gleichen Namen tragen, woraufhin man dann Windsor irgendwo entstaubt und ausgepackt hat. Aber eigentlich ist das immer noch ein deutsches Adelsgeschlecht. Aber ich glaube, das ist in Großbritannien vielleicht nicht so populär zu erzählen.
Da haben sie aber, ich meine, gut, wenn sie sogar ihren Namen ändern, da haben sie ja auch viel dafür dann getan, damit das so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird.
Ja gut, sie haben halt befürchtet, dass König George dasselbe passiert wie seinem Cousin. Sein Cousin hat ihn ja, war der Zar von Russland, der letzte Zar. Und der hatte ihn ja damals angebettelt, ihm Asyl oder Exil in Großbritannien anzubieten. Und sie hatten, und das ist, das hat er dann kurzerhand am Schluss noch abgelehnt. Und man hatte halt Angst, wenn das, was Zar Nikolaus, also seinem Cousin Niki, passiert ist, könnte ihm ja auch passieren, wenn das Volk auf einmal auf die Idee kommt. Halt, Moment, brauchen wir den Kerl eigentlich?
Genau.
Also, ja, kleiner Exkurs ins englische Königshaus.
Aber ich denke mal, ähnlich wird es ja auch bei den Häusern, den großen Häusern von Westeros sein. Also, wenn man sich da mal Stammbäume anguckt, es wird halt auch sehr viel immer hin und her geheiratet. Und jeder ist irgendwie schon auch mit jedem verwandt.
Dem ist so. Ich denke auch, ja. Da eben oder auch so Sachen, wo man dann halt sagt, ah, schau mal, hier Dorne war oft mit denen oder die oft mit dem. Es sind ja auch immer so Allianzen, die dann lange bleiben.
Genau.
Ja, wobei bei den Targaryens, wenn die ja immer ihre Geschwister heiraten, da stelle ich mir das mit dem Bündnisschließen durch Heirat aber kompliziert vor.
Ja, das stimmt, aber ich hatte ja für die Recherche zu dem König Maekar, über den wir auch vorhin gesprochen hatten, einmal geschaut, wie viele Könige da jetzt zwischenlagen. Und da habe ich tatsächlich gesehen, das ist gar nicht immer so, dass derjenige, der dann König ist und der dann ja auch den Thronfolger quasi bekommt, dass der immer ein Geschwisterkind geheiratet hat. Also da waren auch von anderen Häusern Leute dabei. Und ich glaube, das liegt halt daran, weil zum Beispiel der Sohn vom König Maekar, der hieß ja der Unwahrscheinliche, weil er der vierte Sohn eines vierten Sohnes war. Und wenn die quasi schon geheiratet haben und noch gar nicht feststand, dass sie den Thron erben würden, weil sie zum Beispiel der vierte Sohn waren, dann kommt ja in die Linie wieder auch von anderen Häusern eben Einfluss, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob das halt die Regel ist, dass der Thronfolger eigentlich sein soll, dass der dann wahrscheinlich eine Schwester oder sowas heiratet. Und die anderen heiraten dann ja auch Leute aus anderen Häusern, sodass da ja auch dann trotzdem auch Bündnisse möglich sind.
Ja, vermutlich, weil wenn er der vierte Sohn ist, der müsste ja noch vier Töchter dazu haben.
Genau. Und allein deshalb ist das ja. Es ist ja auch nicht immer gegeben, dass es eine Schwester gibt. Also
ja, oder die eine Tochter muss dann immer, wenn der eine abkratzt, den nächsten Bruder nehmen.
Ja.
Das wäre auch irgendwie.
Kann auch sein. Das ist ja sowieso eine ganz spezielle Sache, die da in dem Haus haben.
Aber, ja, absolut. Was aber das Buch angeht, sagt Pucelle dann, ja, ich muss erstmal gucken, irgendwie verlegt, mal schauen, aber ich werde es natürlich, sobald ich es finde, in ihre Gemächer bringen lassen. Und also auch wieder so etwas, wir weichen aus. Und dann hat Ned natürlich meinen nächsten schönen Columbo-Moment. Eine letzte Frage noch. Ne? Wenn er so geduldig mit mir wärt. Ich sehe ihn schon mit Zigarre und altem Tweetmantel. Nee, Tweetmantel. Der hat so ein, nee, nicht Tweet, der hat so einen grauen, so einen Trenchcoat-Mantel an. Immer und eine Zigarre und ein hängendes Auge. und dann sagt er eben, fragt er eben, war auch die Königin da oder nur der König am Krankenbett von Lord Arryn? Und Pycelle sagt dann, aber nein, die war auf dem Weg nach Casterlystein mit ihrem Vater. Der war wegen des Turniers zum Namenstag da und dann ist sie mit den Kindern und ihrem Vater nach Casterlystein zu Besuch aufgebrochen. Und er hat ihr dann schweren Herzens einen Vogel geschickt und Ned sagt, dunkle Schwingen, dunkle Worte.
Genau, das berühmte Zitat.
Genau, und aber eben, er erinnert ihn dann nochmal dran, der Pycelle, ja, aber es gab ja auch den Vogel, der die Nachricht von Bran brachte. Die alle bewegte, die auf diesem burgreinen Herzens sind.
Hat er vermutlich aber vermutlich auch recht, ne? Also die, die reinen Herzens sind, werden sich darüber gefreut haben.
Ja, dann sagt er eben, die Götter sind gnadenreich, verneigt sich und bietet Ned an, sie können so oft kommen, wie sie wollen. Ich bin ja da, um zu dienen.
Na, und dann kommt die von Ned der Gedanke, den ich richtig gut finde. Ja, dachte Ned, nur wem? Das ist ja so ein schöner Nett-Moment.
Ja, so ist es, ne? Er traut dem Pycelle nicht so ganz. Weil, also ich glaube, er gar nicht mal so, weil er ihm jetzt gleich Böses unterstellt, sondern weil einfach dieses Gespräch, diese Tatsache, dass er ihm nicht offen antwortet, dass er ständig drum rumredet, das ist dem Ned schon total suspekt.
Ja, aber ich muss auch sagen, also ich glaube, Pycelle, ob er jetzt verdächtig, ob er jetzt was getan hat oder nicht, ich glaube, dass er, egal, ob er eben was damit zu tun hätte oder nicht, so reagieren würde, wie er heute, oder was heißt heute, aber wie er in diesem Kapitel reagiert, weil er einfach, wir haben das ja schon gesagt, er ist so schmierig irgendwie und will sich dann gern aus der Affäre ziehen. Und ich denke, dass er, einfach weil er merkt, okay, der fragt jetzt kritisch nach, dass er dann einfach bereit ist, jemand anderen eben in die Pfanne zu hauen. Also ich glaube, das ist unabhängig davon, wie, ob er was getan hat oder nicht, dass er sich immer so verhalten würde auch, der Pycelle jetzt.
Mhm. Er ist einfach so ein schwer durchschaubarer Typ.
Mhm, genau. Und ich meine, allein wie er eben redet, das hatten wir ja vorhin schon, dieses, ja, immer um den heißen Brei und nicht auf das Konkrete eingehen, sondern dann noch blumig drumherum erzählen und so. Der ist irgendwie so schwer fassbar, weißt du?
Ja, sehe ich auch so. Also Ned lässt ihn jetzt halt hinter sich und geht zurück zu seinen Gemächern und auf der Wendeltreppe begegnet er seiner Tochter Arya. Und die ist ja inzwischen irgendwie Fan von Syrio. Er guckt sie an und sagt, was machst du denn da? Naja, Syrio sagt, eine Wassertänzerin kann stundenlang auf einem Zeh stehen. Und sie fuchtelt eben mit den Armen rum und versucht das zu machen. Was ich mir auch irgendwie lustig vorstelle.
Ja, und ich stelle es mir, also, wie soll das bitte gehen? Was ist das für ein Zeh, auf dem man da stundenlang stehen kann?
Ja, also so wirklich, also vielleicht so Balletttanzmäßig.
Aber die brauchen ja auch spezielle Schuhe dafür, oder? Also die können das ja nicht ohne Ballettschuhe.
Gute Frage. Ich war nie ein Ballettmädchen.
Ich auch nicht. Aber,
naja. Also an alle Ballettmädels da draußen, klärt uns auf, geht das mit oder ohne Schuh?
Auf jeden Fall ist Arya fleißig am Üben.
Ja, und sie fragt nach Bran. Sie fragt ihren Vater, was wird denn jetzt mit ihm?
Ja, und dann wird eine Rückblende erzählt, in der muss auch noch gar nicht so lange her sein, wo Sansa, Arya und Ned dann in den Götterhain von Königsmund gegangen sind. Und so also, wie ich das verstanden habe, die haben dann dem Werholzbaum, der ja, ach nicht dem Werholz, nee, wie heißt er? Herzbaum ist das, ne? Genau, der jetzt in diesem Fall nämlich kein Werholzbaum ist, sondern eine große Eiche. irgendwie ihre Dankbarkeit den Göttern erwiesen haben und da geschlafen haben. Habe ich so verstanden, oder?
Genau, sie sind niedergekniet und haben das anscheinend da die ganze Nacht, also erst ist Sansa eingeschlafen, als dann der Mond aufging, dann ist Arya einige Stunden später, hat sie sich unter seinem Umhang zusammengewickelt und er hat die ganze Nacht wach gehalten und dann am Morgen waren die Kinder von den dunkelroten Blüten des Drachenodems umgeben und dann hat Sansa gesagt, sie hat eben von Bran geträumt und sie hat gesehen, wie er lächelt und dann sind sie wieder nach Hause gegangen. Genau. Das ist ein ganz schön langes Gebet.
Ja, oder ich habe mich gefragt, ob das halt so ein Ritual ist, wenn man für etwas sehr dankbar ist, dass man da dann eine ganze Nacht wachen muss oder so. Aber ja, scheinbar macht man das ja irgendwie so.
Ja.
Und was mich auch gewundert hat, ist, dass man jeden Baum zu einem Herzbaum machen kann. Ich habe gedacht, dass das wirklich diese Wehrholzbäume sein müssen, weil die eben auch irgendwie eine besondere Bedeutung oder Kraft haben. Und es hatte mich auch gewundert, dass das einfach auch ein anderer Baum sein kann.
Gut, vielleicht wachsen diese Wehrholzbäume. Du hast ja teilweise hier jetzt ganz andere klimatische Bedingungen. Vielleicht muss man das auch irgendwie so anpassen.
Aber ich meine, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass als dann die diese neuere Religion dann gekommen ist, dass dann auch viele Wehrholzbäume abgehauen wurden, dass das halt dann eher im Norden übrig geblieben ist, weil die ja diese alte Religion, eher dieser alten Religion folgen.
Das kann schon sein, dass sie einfach... Aber warum haben sie dann noch einen da? Ich meine, sie haben ja eine Septe.
Ja.
Warum ist jetzt alles... Also, keine Ahnung, das ist... vielleicht auch so eine Sache, dass sie da beides gelten lassen wollen.
Ja, vielleicht müssen wir uns nochmal die Sonderfolge zu den Religionen anhören. Habe ich zwar eigentlich schon, aber ich weiß es gerade trotzdem nicht mehr. Ist übrigens auch eine große Empfehlung für alle, die das interessiert. Da wurde eine sehr schöne Sonderfolge aufgenommen.
Ja, unbedingt reinhören. Also alles, was wir nicht wissen, wird es wahrscheinlich dort zu hören geben.
Ja, und ich finde auch allgemein, wenn man jetzt zu der Szene nochmal zurückkommt, auch mit Arya, ich finde das einfach, dass das auch nochmal zeigt, was Ned für ein liebevoller Vater ist. Also der geht ja mit Arya auch sehr liebevoll um und dass er da dann auch mit seinen Mädchen da dann gemeinsam da übernachtet in dem Götterhain und da über die Wacht und so, das finde ich irgendwie, ich finde das einfach richtig schön. Also es ist einfach, finde ich, das zeigt, dass er halt so ein total liebevoller Papa auch ist.
Ja, also ich meine, das kommt ja auch in dem Gespräch danach ziemlich raus, ne? Er lügt sie nicht an, also er sagt ihr schon, also aus deinem Bruder wird kein Ritter werden, ne? Wenn er gelähmt bleibt, das nicht, aber es ist trotzdem nicht alles verloren für ihn. Er kann ein Erbauer werden, er kann mit Schiffen fahren, er kann Herr eines Schlosses werden. Er kann ja noch einiges erreichen, er kann Septon werden, aber er wird halt nie mehr an der Seite seines Wolfes laufen oder bei einer Frau liegen oder einen Sohn in den Armen halten. Aber das sagt er ihr halt nicht, ne? Also was er nicht kann, sagt er ihr nicht. Er sagt nur eben der Ritter, was sie speziell nachfragt, das sagt er halt, naja, das wird wohl nichts werden. Aber eben, schau mal, er hat ja noch ganz andere Möglichkeiten. Und Arya will dann halt gleich wissen, ob sie im Rat des Königs sitzen kann, Burgen bauen und der hohe Septon werden. Und er sagt halt, naja, du kannst Herrin einer Burg werden, einem Mann das Leben zur Hölle machen und deine Kinder bzw. deine Söhne können das dann alles werden. Du kannst Mutter eines Septons werden, ja, und Mutter eines Königs, aber selber nicht. Und das passt Arya gar nicht, ne? Also heiraten und Männern das Leben schwer machen, das ist Sansas Job, ja?
Aber das finde ich auch irgendwie total cool, wie sie sagt, nein, das macht Sansa. Hallo, kennst du mich nicht? Das macht doch Sansa. Ich bin doch ganz anders.
Genau, sie ist doch die das Heimchen am Herd, ne? Also.
Ja.
Ich bin doch hier die, was ist eine Wasser, Nixe, nein, eine Wassertänzerin. So, aber der Tag ist für ihn noch nicht zu Ende. Er hat kaum sein Haus betreten, um die Klamotten mal zu wechseln. Schon kriegt er gesagt, Besuch ist da.
Ja, und was ich mich noch gefragt hatte, das kam auch am Anfang schon vor, was ist ein Solar? Das habe ich nämlich auch nachgeschaut, da habe ich aber nur was zu Solarenergie gefunden. Aber weißt du da Näheres, was das, also was für eine Art von Gebäude das ist?
Solar, also soweit ich das rausgefunden habe, ist bei uns, oder später bei uns hätte man gesagt, sowas wie der Salon. Aber Solar im Sinne, das ist bei Burgen ein Zimmer, wo halt Sonne reinkommt. Also du brauchst ja immer irgendwas, wo du tagsüber Licht hast. Also nicht künstliches Licht. Und ich schätze, das ist quasi das, so eine Mischung aus Lichtzimmer und Salon, würde ich mal denken.
Könnte ja auch so eine Art Balkon irgendwie sein, oder? Wo man halt in den wärmeren Gebieten ja auch dann Leute empfangen kann, weil es dann ja auch nicht so, weil da ist es ja nicht kalt. Wenn man auch draußen steht quasi, oder?
Ja, aber es ist inside. Also es ist auf jeden Fall ein Raum. Also es muss ein Dach haben. Weil zum einen sitzt der Kleinfinger auf dem Fenstersitz und zum anderen sagt er in meinen Solar. Also sonst wird es ja halt auf meinen Solar. Und er sitzt ja auch am Fenstersitz. Also das heißt, dass ich stelle mir das mehr so vor, eben so ein lichtdurchfluteter Raum. Also ein Raum, wo du halt tagsüber Sonne hast. Vielleicht auch, weißt du, so halbrund, dass du quasi eine Seite Richtung Osten hast und eine Richtung Süden. Dann hast du fast, sagen wir mal, bis 16 Uhr oder so Licht. Kleinfinger ist zu Besuch.
Und der fängt erstmal an, über Ser Baristan zu lästern. Er findet ihn langweilig. Konnte man so rauslesen aus seinem...
Ja, er sieht eben Ser Baristan und seine Mannen unten im Hof und muss erstmal lästern, ja. dabei und Ned nimmt halt gleich in Schutz und sagt, also ich halte Ser Baristan für einen sehr klugen Mann und tapfer und ehrenhaft. Und Kleinfinger sagt, ja, langweilig. Aber vielleicht wird es interessant beim Turnier. Hat ja letztes Mal den Bluthund aus dem Sattel gehoben. Vielleicht gibt es ja dieses Mal was Interessantes zu gucken. Und Ned verdreht nur die Augen, denkt, Junge, ich habe hier echt anderes zu tun. Ich will jetzt nicht mit dir hier über Sport quatschen, aber Kleinfinger ist ja auch wegen was anderem da.
Er möchte Ned nämlich helfen und hat 4 Menschen ausgemacht, die Ned eventuell etwas über den Tod von John Arryn sagen können. Nämlich diejenigen, die aus seinem Haushalt da geblieben sind. Die anderen sind nämlich mit Lady Lysa zurück nach Hohenair gegangen.
Genau. Sie hat nämlich nicht ganz alle mitgenommen, so wie Ned dachte. Und er hat sie ausfindig gemacht, ne? Und eben unter anderem auch den Knappen von Lord Arryn. Und das findet Ned gleich mal super interessant. Und Kleinfinger sagt ihm, ja, der heißt jetzt aber Sir Hugh aus dem grünen Tale, weil nach Lord Arryns Tod hat der König ihn zum Ritter geschlagen. Und Ned, ah super, den lassen wir gleich mal rufen und hören. Und Kleinfinger, oh Mann, du weißt echt nicht, wie es hier läuft.
Genau. Weil es gibt da so einige Menschen, die nicht nur zum Spaß in der Nähe des Turms der Hand stehen, sondern die eben nett beobachten und alle Menschen, die rein und raus gehen.
So ist es. Und auch verschiedenste, ne? Einer gehört zu Varys, einer gehört zur Königin. Nett ist das alles schon wieder so zu viel Intrigen für seinen Geschmack.
Ja, er wird ja auch richtig sauer.
Ja, ist jedermann in dieser verfluchten Stadt ein Informant?
Aber gut, also Kleinfinger hat es ihm jetzt ja erzählt und dann fragt Kleinfinger auch, ob es denn in seinem Gefolge oder in seinen Diensten jemanden gibt, dem er vollkommen und rückhaltlos vertraut. Und Ned sagt sofort, ja, gibt es. Und Kleinfinger meint dann mit einem höhnischen Grinsen, dass die klügere Antwort eben mein wäre. Also er sagt ihm quasi, ja, du kannst eigentlich niemandem vertrauen.
Ja, also er sagt ihm halt, er soll erstmal denen da hinschicken, die Leute befragen, weil die, die Ned beobachten, werden nicht die Zeit haben, jeden seiner Bediensteten zu kontrollieren. Aber ja, es wäre eigentlich dämlich zu sagen, dass er irgendjemandem traut. Und dann sagt eben Ned auch dann zu Kleinfinger, ja, Lord Peter, ich danke euch für eure Hilfe, vielleicht war es ein Fehler, euch zu misstrauen. Und der rollt schon wieder mit den Augen und sagt, oh, ihr lernt langsam, Lord Eddard. Mir zu misstrauen war das Klügste, was ihr getan habt, seit ihr von eurem verdammten Pferd gestiegen seid. Ned lernt es einfach nicht.
Ja, er ist halt einfach ein, das haben wir ja auch im letzten Kapitel schon besprochen, aber er ist halt selber so ein guter Mensch, dass er, glaube ich, das einfach nicht, ja, er kommt ja gar nicht klar mit dieser, mit diesem Hof voller Intrigen und Spitzel hier und Spitzen da. Und ich glaube, dass er dann wirklich, dass, also der ist ja nicht dumm, aber dass er ist selber eben so ein guter Mensch, dass er dann teilweise einfach zu naiv an die Sachen rangeht, weil er sich gar nicht vorstellen kann, dass Leute so viele Gesichter haben, glaube ich. Oder?
Also. Ja, er merkt jetzt eben, Kleinfinger tut was Nettes für mich. Der ist ja doch gar nicht so, wie ich ihn erst eingeschätzt habe und fragt gar nicht, warum tut er das? Warum macht er das? Was hat er davon? Was will der von mir? Warum sollte der mir helfen? Ja? Sondern er sagt einfach, der hilft mir, der ist aber nett. Und man denkt, oh, naiv.
Und ja, Kleinfinger sagt es ja selber. Auch mir sollten sie nicht trauen. Oder nicht ihr. Ihr. Ne? Wir sind ja hier im Fantasy-Mittelalter. Da wird ja nicht gesiezt, da wird geirrt.
Der Pluralis Majestatis.
Ja, und so endet dann eben auch das 5. Eddard-Kapitel. Was sagst du denn jetzt so nach der Besprechung zum Kapitel? Wie findest du es?
Ich finde es ganz interessant. Also vor allem, ich mag diesen Krimi-Plot sozusagen. Also wo Ned jetzt wirklich so wie der Kommissar rumgeht und mal hier fragt, mal dort fragt und so ein bisschen seine Fühler jetzt ausstreckt, um rauszufinden, was denn eigentlich passiert ist. Und man so in ganz kleinen Häppchen und durch viel Ahnung und so mitkriegt, ich glaube, sein Verdacht, da ist schon irgendwas dran. Also irgendwas ist komisch, ja?
Ja.
Aber was und wohin oder sonst wie, das ist halt alles noch ziemlich im Dunkeln, weil so richtig vorankommt er auch nicht. Weil er hat es ja eigentlich nur mit Gestalten zu tun, die, wie du vorhin so richtig gesagt hast, alle so diesen Politiker-Talk drauf haben, ne? Ich sag ganz viel und eigentlich gar nichts.
Genau.
Ja, du hast aber, beziehungsweise wir haben richtig toll von euch Nachrichten bekommen zu unseren letzten Folgen. Und dafür möchten wir uns erstmal bedanken, auch für das Lob, das wir bekommen haben. Das freut uns und das macht natürlich dann umso mehr Spaß, wenn man wieder eine neue Folge vorbereitet. Und wir haben auch Antworten auf unsere Fragen bekommen. Und zwar hier bei uns im Wahres Netz sozusagen. Was hat denn das große Wahres Netz? Also besucht auch gerne mal unseren Discord, da könnt ihr auch was loswerden.
Genau, da wird auch ein bisschen diskutiert und so und kommt gerne dazu. Genau, also wir hatten ja uns in der letzten Folge einige Sachen gefragt, wo wir uns gar nicht sicher waren, was bedeutet das jetzt oder wie funktioniert das. Und unter anderem war dann eine Frage oder etwas, was wir nicht so ganz deuten konnten, der Traum von Ned. Und da hat uns das Hexenkind geantwortet. Ich lese es jetzt einfach mal vor, was sie geschrieben hat. Zu der Frage mit der eisigen Hölle, von der Ned träumt, fällt mir ein, dass Ned eventuell davon träumt, weil er die aktuelle Situation schlimmer findet als die Hölle, die ihm nach dem Tod bevorstehen könnte. Das ist eine Interpretation. Und jetzt gerade haben wir ja auch gehört, oder was haben gehört, aber im Kapitel, da flucht Ned ja auch, ne? Da sagt er bei unseren, oder bei allen sieben Höllen. Und ich weiß nicht, ob das halt irgendwie in dem Glauben auch so verankert ist, dass es sieben Höllen gibt oder sowas. Ist mir jetzt im Nachhinein noch so aufgefallen. Und eine davon ist vielleicht die Eishölle. Und nach dem Tod geht man dann eben in eine, man kommt ja auch nicht unbedingt in die Hölle. Aber weiß nicht, ob das damit auch noch irgendwie zusammenhängt.
Ja, die Kreise der Hölle nach Dante Alighieri, daran erinnert mich das so ein bisschen, ne? Je nachdem, was du verbrochen hast, kommst du in einen anderen Höllenkreis. Ja, ich finde, was das Hexenkind schreibt, ganz gut. Ich mich da ähnlich anschließen und finde auch, dass für Ned das alles ja wirklich sich wie eine Hölle anfühlt.
Eine zweite Anmerkung, die wir noch bekommen haben, ist von Xamit, auch auf unserem Discord. Denn wir hatten uns ja letzte Woche oder in der letzten Folge gefragt, wie das mit dem Geld funktioniert auf Westeros und auch unter anderem, warum die Lannisters so reich sind und der König so arm. Genau, und er stimmt uns hier erstmal zu, weil wir auch schon einige Thesen aufgeführt hatten, dass die Lannisters, wie im Podcast richtig erzählt, Zugang zu Bodenschätzen haben, mit Lannisport einen großen und wichtigen Handelshafen an der Westküste haben Und als Tywin Lannister während Roberts Rebellion Königsmund eingenommen hat, wurde die Stadt und vor allem die Schatzkammer des irren Königs geplündert. Ne? Also es war am Ende scheinbar gar nicht mehr so viel Geld da für ihn. Dann hat Xamit noch geschrieben, ein großer Punkt für die Schulden des Königs sind, wie im Podcast genannt, die Feste, Feiern und Turniere, die Robert veranstaltet. 90.000 Golddrachen als Siegerpremiere für ein paar wenige Siege an einem Turnier. Das ist übertrieben viel. Bei Brans Attentäter wurden einige hundert Silberhirschen gefunden und Catelyn war der Auffassung, dass sein Tod teuer erkauft war. Das Währungssystem ist zwar nicht in Fülle erklärt, aber ein Golddrache sind etwa 200 Silberhirschen oder 10.000 Pennies. Ein einfaches Pferd bekommt man für ein paar Golddrachen. Ein Turnier- oder Kriegspferd kann auch mehrere hundert Drachen kosten. Mit ein paar Penny bekommt man eine einfache Mahlzeit. Ein Turniersieg beim Turnier der Hand und man hätte ausgesorgt. Ja, also da haben wir jetzt eine ganz gute Übersicht bekommen, finde ich, über die Werte dieser Goldmünzen oder der Silberhirschen oder der Pennies. Ja, da sagen wir dann einmal Dankeschön an Hexenkind und Xamit, dass ihr uns ein bisschen aufgeklärt habt heute.
Ja, vielen Dank. Und wir finden es immer toll, wenn ihr euch auch beteiligt, weil die Meinungen auch immer interessant sind. Also viele, wir machen uns viele Gedanken, aber man kommt ja auch immer nicht auf jeden Gedanken. Und dann finde ich es immer ganz spannend, wenn man nochmal lesen kann, wenn jemand was anderes denkt oder sagt, ach, so habe ich das jetzt aber gar nicht gesehen oder irgendwie so. Einfach reinschreiben. Wir freuen uns.
Genau, und Sonja, was ich gerade noch sehe, es hat uns auch Pia noch auf eine Sache geantwortet, die wir beim Podcast angesprochen hatten. Nämlich die Gründe, warum Ned jetzt so angepisst war, dass Kleinfinger Catelyn halt in einem Bordell versteckt hat. Und Pia schreibt, dass es auch sein könnte, dass Ned verärgert ist, dass Kleinfinger Catelyn in einem Bordell untergebracht hat, weil ihm ja nachgesagt wird, dass Johns Mutter eine Hure war. Und dass das dann natürlich noch ein kleiner Seitenhieb war, dass seine Frau in einem Bordell untergebracht wurde. Das finde ich auch noch ganz spannend und das kann ich mir vorstellen, dass dieses Thema dann bei Ned eben besonders sensibel ist.
Ja, dass ihm das natürlich besonders sauer aufstößt. Ja, finde ich auch. Guter Einwand. Danke, Pia. Ja, Todesliste.
Todesliste bleibt auch heute wieder frei und wir hören uns tatsächlich schon in 2 Wochen wieder, weil die Eddard-Kapitel, die kommen jetzt in immer ganz kurzen Abständen.
Ja, und wir freuen uns auch schon. Bleibt uns gewogen. Hört weiter zu. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.